Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.
Hallo und herzlich willkommen zu Goldboden, dem Podcast vom Handwerk BW. Und wir haben ja hier ganz, ganz häufig Handwerker und Handwerkerinnen zu Gast. Heute mal wieder einen Prominenten aus der Politik. Jemanden, der Baden-Württemberg geprägt hat, der aber auch die Europäische Union geprägt hat und der es nicht lassen kann, im politischen Betrieb und auch in der Wirtschaft mitzumischen. Ich bin sehr stolz, dass wir heute Günther Oettinger hier begrüßen können, den ehemaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, den ehemaligen EU-Kommissar, einen politischen Strategen, einen Brüssel-Kenner. Und mit ihm gibt es wahrscheinlich Themen für drei Goldboden-Folgen. Das müsste man sagen, die neue Bundesregierung und die vielleicht nächste Landesregierung, whatever. Es ist sehr spannend. Lieber Herr Oettinger, herzlich willkommen hier im Goldboden-Studio. Toll, dass Sie da sind.
Vielen Dank und guten Tag.
Vielleicht, bevor wir politisch werden, noch mal was Persönliches. Gibt es bei Ihnen eigentlich jenseits der Kontakte, die Sie als Politiker mit dem Handwerk hatten, wo man dann immer was auch von Ihnen wollte und nur das Beste, nämlich Steuermittel oder wie auch immer, gibt es persönliche Bezüge zum Handwerk?
Ja, die gibt es. Wir haben in der Familie einen Bruder meiner Mutter, beide verstorben leider, der ein Malergeschäft in Stuttgart hatte. Mhm. Direkt gegenüber dem großen Haus, dem Staatstheater, auf dem Schiedmeiergelände. Und da war ich oft mit meinem Papa oder meiner Mama abends auf einen Kaffee oder habe reingeschaut, habe in die Farbtöpfe geguckt und habe dann bewundert, wie er dort alle Geräte hatte, die man brauchte, Pinsel aller Größe und wie er Farben mischte, wie er Tapeten hatte. Und da habe ich ein bisschen auch mitgeholfen.
Okay.
Und ansonsten eben habe ich mich bemüht, daheim immer dabei zu sein als Kind und Jugendlicher, wenn ein Handwerker im Haus war. Neue Heizung oder Umbauarbeiten im Büro, in der Wirtschaftsführung meines Vaters. Also ich war immer neugierig. Ich habe nicht zwei linke Hände, aber ich bin auch nicht allzu höchst begabt. Aber ich habe immer Interesse gehabt am Handwerk. Und klar ist, wenn man das Handwerk in Baden-Württemberg kennt und dann 10 Jahre in Brüssel war, dann weiß man erst, wie die Qualität in Baden-Württemberg hoch einzuschätzen ist. In Brüssel, ich mag Brüssel, eine Katastrophe, wie schlecht und wie wenig pünktlich und wenig zuverlässig die Handwerker dort gewesen sind.
Ich hatte auch mal einen Präsidenten, der immer sagte, wer das deutsche Handwerk und den deutschen Meister nicht schätzt, der sollte mal in England aufs Klo gehen.
England ist sehr
gleich schlimm. Weil alles so wackelig ist.
Und das ist die Qualität der privaten Wohnhäuser und Wohnungen noch schlechter. Mhm. Von der Energieeffizienz angefangen bis hin zum Thema Wasser, Abwasser. Aber Brüssel ist ähnlich mäßig.
Dann hat es Sie ja beruflich tatsächlich nicht ins Handwerk gebracht, aber wie Sie eben sagten, vermutlich aus der guten Selbsteinschätzung, dass es vielleicht auch da nicht genügend handwerkliches Talent gab. Aber dass das große Interesse dann an diesem Bereich oder auch die Kenntnisse aus der Kindheit und Jugend, hat Sie ja immer zu einem sehr empathischen Gesprächspartner auch des Handwerks werden lassen, sagen mir zumindest die Menschen, die Sie aus der Zeit da noch kennen. Was fanden Sie denn reizvoll am Gespräch, am Kontakt mit dem Handwerk?
Meine Ausbildung, Studium und Berufswahl hat eng mit meinem Vater zu tun. Er ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Und ich habe dort als Studierender mitgeholfen, Jahresabschlüsse mal begleitet oder auch Anfang Januar die Aufnahmen von Roh- und Halbfertigware, Inventur gemacht. Mhm. Und mein Papa war Kreisrat und Stadtrat in der FDP. Das heißt, diese Mischung aus freiem Beruf und Politik, die ist mir eigentlich von meinem Vater in die Wiege gelegt worden. Und wir hatten in der Fraktion, im Landtag damals, aber auch in der Gemeinderatsfraktion viele Handwerksmeister. Damals war ja das Mandat im Landtag ein Teilzeitmandat. Man konnte also ganz konkret Schuhmachermeister sein in Bad Mergentheim und trotzdem im Landtag. Und von daher habe ich da eigentlich immer mit Handwerksmeistern und Innungsmeistern zu tun gehabt. Und dann als Fraktionsvorsitzender sicher zweimal im Jahr die Begegnung mit den 8 Präsidenten und dem baden-württembergischen Handwerkstag und den Hauptgeschäftsführern. Immer die Jahresgespräche oder 2-3 Gespräche pro Jahr. Und dann einmal eben auch ein Ausflug. Ganzer Tag, 3 Stunden ernsthaft über die Themen gesprochen und dann noch ein Abendessen, bei dem dann die Ehepartner, es waren Partnerinnen, die Präsidenten waren alle Männer, also waren die Partner alle Frauen. Und dann saßen wir da so 20 Personen, einen fröhlichen langen Abend. Und man kann sagen, die Handwerkskammern und die Präsidenten des Handwerks waren noch lustiger als die der IHK.
Das nehme ich mal als Kompliment. Wenn man das jetzt so hört, das war mir gar nicht bewusst, dass Ihr Vater in der FDP war. War der Ihnen Kram, dass Sie dann in die CDU gegangen sind mit 21 Jahren?
Nein. Ich habe für ihn Plakate geklebt.
Okay.
Und Prospekte verteilt. Wir waren immer ein sehr stark politisches Elternhaus. Und ich habe dann 1974 von dem damals recht neuen Bundesvorsitzenden der Jungen Union gehört, Matthias Wissmann, und war dann von dem jungen Kohl und dem jungen Biedenkopf als Generalsekretär überzeugt. Und so kam eben dann meine Entscheidung in Ditzingen, wo ich aufgewachsen bin, mit Sportkameraden und Schulfreunden eine Junge Union zu gründen. Mein Vater hat es akzeptiert und ist dann sogar später, mir zuliebe, als es 1983 um den Landtagswahlkreis ging und die amtierende Abgeordnete, die verstorbene, großartige Annemarie Griesinger, frühere Ministerin, erste Frau in der Regierung Baden-Württembergs, aufhörte. Und ich hatte 2 Mitbewerber. Dann trat mein Papa sogar in die CDU ein, um mit seiner Stimme mir zu helfen.
Ach, wie schön. Okay, dann war damit ja spätestens eigentlich alles geklärt. Sie sind nicht mehr Ministerpräsident, Sie sind nicht mehr EU-Kommissar. Aber wenn man Menschen hier in Baden-Württemberg fragt, hat man das Gefühl, Sie sind irgendwie immer noch da. Sie sind unglaublich präsent. Wie sieht denn heute Ihr Alltag aus? Wie kommt das, dass Sie auf den Bühnen tatsächlich so viel noch drumherum sind und diese Lust ja offensichtlich auch dazu haben?
Ja, also zum einen, man gewinnt in dem Alter nicht mehr neue Freunde, man muss bestehende Freundschaften pflegen. Und die sind bei mir zuallererst auf der Achse Heilbronn, Ludwigsburg, Stuttgart, Tübingen. Aber auch am Kaiserstuhl oder im Schwarzwald. Und die pflege ich. Und durch Skatabende, durch Weinproben, durch Wanderungen, durch Geburtstage, bei denen man eingeladen wird oder auch einlädt. Dann, das freut mich, werde ich noch immer sehr stark um Rat gefragt von Manuel Hagel, von Thomas Strobel, von Frau Hofmeister Kraut, von vielen anderen. Und wenn die mich irgendwo haben wollen, gehe ich auch hin. Das heißt, ich mache auch viele Vorträge und Reden im Ehrenamt. Bin daneben noch bei Hänsel und Gretel Schirmherr, bin bei der Kinderturnstiftung Schirmherr, habe bei der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg noch immer Kontakte, treffe Herrn Kretschmann regelmäßig. Das heißt, ich will schon im Grunde genommen meinen Bezug zur alten Heimat bewahren. Und ansonsten bin ich auch nicht scheu, ins Stadion zu gehen, egal ob beim SC Freiburg, wo ich jetzt mal weiter war, aber meistens beim VfB Stuttgart. Und dann wird man halt dort angesprochen. Und öffentliche Veranstaltungen, gerade Sport- und Kulturveranstaltungen, sind eine ideale Bühne, um alte Bekannte, alte Freunde zu sehen und sich an alte Zeiten zu erinnern.
Wie viele Tage die Woche schaffen Sie denn?
6, glaube ich.
Bemerkenswert. Also dann wissen wir jetzt auch, woher es kommt, dass alle denken, Herr Oettinger ist überall und immer noch voll dabei. Jetzt haben wir eine neue Bundesregierung. Jetzt werden wir mal politisch. Friedrich Merz hat es geschafft, mit einer bemerkenswerten Ehrenrunde. Vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen. Aber wie bewerten Sie die Situation im Bund?
Diese Regierung von CDU und CSU und SPD muss Erfolg haben, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, müssen wir aus Stagnation und Rezession in Wachstum rein. Wenn wir auf der Weltbühne gegen Putin unseren Frieden erhalten wollen, muss Deutschland mehr tun. Wenn wir nicht im Sandwich zwischen USA und China erdrückt werden wollen, dann müssen wir mit einer starken deutschen Mitwirkung in Brüssel europäisch stark auftreten. Nie waren die Zeiten so spannend, so schwierig, so wichtig wie jetzt. Und ich traue es dem Friedrich Merz zu, der hat die Erfahrung, der hat einen Rückschlag erlitten im ersten Wahlgang, das stimmt. Es waren mehrere Gründe, aber es war kein Komplott. Es waren jetzt nicht 18, die sagten, den müssen wir verhindern. Der eine war in der SPD sauer, dass er in Sachen Migration im Bundestag nochmal Anträge gestellt hat im Januar. In der CDU waren manche verwundert wegen der Aufweichung der Schuldenbremse.
Wissen Sie, wer es war? Oder mutmaßen
Nein, das weiß
Sie
ich
jetzt?
Nicht. Das ist mal, ich verdächtige ja niemand. Mhm. Sicher, die was geworden sind, die erwartungsgemäß und überraschend Minister und Staatssekretär wurden, die werden ihn gewählt haben. Da kann man umgekehrt sagen, die überraschend nichts geworden sind, hätten einen Grund dafür. Mhm. Aber nochmal, wenn es ein Komplott gewesen wäre, hätte auch der zweite Wahlgang diese 18 Verweigerer gesehen. Da aber diese 18 Einzelnen verärgert waren, waren sie sicher auch verwundert, dass es so viele waren und haben dann sich im zweiten Wahlgang korrigiert. Und ich bin sicher, wenn der Start gelingt, wenn die 100 Tage gelingen, dann wird spätestens mit Eintritt in die Sommerpause, Mitte Juli, das Ganze nicht mehr im Mittelpunkt stehen.
Jetzt wird ja auch erzählt, dass Baden-Württemberg mal wieder richtig gut in der Bundesregierung vertreten ist. Ich meine, der wichtigste Mann an der Seite von Friedrich Merz, sein Kanzleramtsminister, ist ein Baden-Württemberger, Thorsten Frey. Mhm. Wir haben mit Steffen Bilger, der ja, glaube ich, sozusagen aus Ihrer, aus dem direkten CDU-Beritt, aus dem Sie auch stammen, in der Ludwigsburger Ecke auch kommt, einen parlamentarischen Geschäftsführer. Würden Sie sagen, jo, da ist also richtig die schwarz-gelbe Fahne Baden-Württembergs auf dieser Regierung drauf?
Den Thorsten Frey kenne ich als jungen Mann, der dann mein Stellvertreter im Parteivorsitz wurde, der dann OB wurde in Donaueschingen. Und die Funktion jetzt ist eine entscheidende Funktion. Ich darf erinnern, dass Wolfgang Schäuble einmal bei Helmut Kohl erster parlamentarischer Geschäftsführer war und Thorsten Frey aus dem Amt jetzt in das Kanzleramt ging. Sie haben zu Recht Steffen Bilger erwähnt, der ein starker, mein Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Ludwigsburg ist, der Bezirkschef in Nordwürttemberg ist, ich bin dort Ehrenvorsitzender, Matthias Wissmann auch, das sind enge Freundschaften da, aber auch Nina Marken aus Main-Tauber als Ministerin oder Gunter Kriechbaum, der aus Korntal stammt, den ich in die Junge Union aufnahm.
Sie.
Da war ich Kreisvorsitzender, da wurde er von mir zum Mitglied gemacht.
Sehr gut.
Der in Pforzheim Abgeordneter ist und jetzt die Funktion des Staatsministers für europäische Angelegenheiten wahrnimmt. Nein, Baden-Württemberg ist gut vertreten.
Man könnte fast meinen, Sie haben da irgendwelche Strippen gezogen.
Nein, das kann ich nicht behaupten. Ich berate die, ich gebe den Rat, wenn Sie es haben wollen. Ich war bei Gunter im Wahlkampf, habe mit Steffen ständig Kontakt. Was mir ein bisschen leid tut, ist, dass Andreas Jung, der kluge Chef der Landesgruppe, der angesehene Abgeordnete am Bodensee in Konstanz, der stellvertretende Parteivorsitzende, nicht Minister wurde. Aber ich bin sicher, da wird es in den nächsten 2, 3, 4 Jahren noch Änderungen geben, freiwillig, aus freien Stücken oder unfreiwillig. Und wie gesagt, Andreas Jung ist für mich der Nächste, der nochmal einen Aufstieg erreichen sollte.
Fühlen Sie sich denn tatsächlich aus der Vergangenheit und weil Sie so viele tolle Spitzenämter hatten, auch so ein bisschen als Mentor von denen, die nachkommen? Und wenn Sie schon keine Strippen ziehen, dass Sie sagen, ich bin an eurer Seite und schau mal, was geht?
Ich habe eigentlich 5 Mentoren gehabt. Mein Vater, ich habe es erwähnt. Zweitens die legendäre verstorbene Ministerin Annemarie Griesinger aus Markgröningen. Drittens natürlich Lothar Späth. Mhm. Wir waren Tennisfreunde, Skatfreunde, persönliche Freunde. Dann sicherlich die lange Zeit mit Erwin Teufel, die prägend war. Und Matthias Wissmann, der noch immer mein Ratgeber ist. Und so will ich auch ein bisschen für die, die etwas jünger sind, die noch aktiv sind, wenn sie meinen Rat haben wollen, Rat geben. Aber nicht, indem ich anrufe und sage, du musst das machen, sondern die müssen mich anrufen und sagen, ich habe da die oder jene Entscheidung zu treffen, was rätst du? Oder wenn man zusammensitzt beim Glas Wein und alle ganz offen spricht, ich war jetzt ein paar Tage mit Thomas Strobel zum Abendessen, da gibt man dann gerne Rat und da will man auch mithelfen, dass die nächste Generation Erfolg hat.
Wenn Sie von Lothar Späth als Tennisfreund oder richtigem Freund sogar sprechen, was sagen Sie denn zu der allgemeinen Meinung, dass es in der Politik gar keine Freundschaften geben kann?
Doch, die gibt es. Lothar Späth war mein Regierungschef, als ich in den Landtag kam. Freunde wurden wir, als er in Jena war. Da habe ich ihn regelmäßig besucht.
Also dann doch schon nach der Politik, ne? Also nach
seiner
Politik.
Da war er draußen und ich war drin. Und er war mir mein guter Ratgeber. Und wir hatten so viele auch private Abende. Lothar Späth kam zum Beispiel zweimal zu einem Geburtstagsfest, als mein Sohn 9, 10, 11 Jahre alt war. Mhm. Ich durfte, musste ja auch bei seiner Trauerfeier im Gottesdienst hier in der Stiftskirche sprechen. Also ich habe ihn sehr geschätzt und wir waren eine Gruppe von Freunden, die Tennis gespielt hat und die Skat gespielt hat.
Also auch Freunde im Sinne, da konnte man sich wirklich 120%ig verlassen, dass vertraute Dinge vertraut blieben, dass nicht vorne gelächelt und hinten durchgestochen wird.
Eindeutig. Ich würde auch Willi Stechele erwähnen wollen, Herbert Rech, Thomas Strobel, die echte Freunde sind Matthias Wissmann, habe ich gesagt, Rainer Wieland, wir kennen uns seit 1975, Junge Union und dann viele Jahre in Brüssel. Es gibt in der Politik nicht nur Parteifreunde, es gibt auch viele tragfähige Freundschaften.
Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, nach der Wahl ist vor der Wahl, also der Bund ist jetzt hoffentlich für 4 Jahre mal durchgängig gesetzt, aber wir haben 2026 in Baden-Württemberg Landtagswahlen. Und Ihre Partei möchte dann das dreimalige Regnum der Grünen unterbrechen oder beenden. Und auch mal wieder den Ministerpräsidenten hier in die Villa Reitzenstein, diesen wunderbaren Regierungssitz oben auf dem Hügel schicken, mit Manuel Hagel als Kandidat. Wie schauen Sie dorthin? Ist das ein gemähtes Wiesle oder doch schwieriger, als man denkt? Wie schätzen Sie Kandidaten ein?
Strebsam, lernfähig, wissbegierig und wird jedes Jahr stärker. Ich kenne ihn seit 2015 und ich muss sagen, er wird von Jahr zu Jahr kompetenter, auch in der Rhetorik noch besser, fachlich stärker. Ich traue es ihm zu. Ich traue es ihm uneingeschränkt zu. Die Wahl wird in Baden-Württemberg entschieden, aber klar ist, 50% hängt ab von Berlin. Das heißt, wenn die Regierung von Friedrich Merz, CDU, CSU, auch SPD, ohne großen Streit erfolgreich arbeiten, dann haben wir Rückenwind aus Berlin. Gegenwind wäre schlecht, weil Landtagswahlen werden von vielen Menschen, von vielen Wählern auch als Zwischenwahlen für die generelle Stimmung genommen. Und die Umfragen derzeit sind erfreulich. Ich glaube, er schafft's. Ich glaube, dass die CDU in Baden-Württemberg wieder einmal stärkste Partei wird. Und dann muss er entscheiden, mit wem er eine Regierung bildet. Alleine wird es nicht reichen. Aber ich glaube, er ist gut vorbereitet, um dann mit anderen demokratischen Parteien zu sondieren, zu verhandeln, um eine stabile Regierung unter seiner Führung zu bauen.
Jetzt waren Sie, als Sie Ministerpräsident waren, ein bisschen älter, ein bisschen lebenserfahrener. Das ist ja so ein vermeintlicher Makel, den ihm manche Journalisten und auch politische Gegner anhängen wollen, dem Manuel Hagel, dass er noch keine 40 ist. Wie betrachten Sie dieses Thema?
In Bayern kann man erst mit 40 Regierungschef werden. Deswegen die junge grüne Fraktionschefin Frau Schulze gar nicht antreten konnte. In Baden-Württemberg gilt dies nicht. Aber ich würde jetzt mal sagen, direkt nach der Ausbildung, direkt nach dem Studium ist das Amt nicht geeignet als beruflicher Einstieg. Aber der Manuel hat eine gute Ausbildung im Bereich der Finanzwirtschaft, im Sparkassenwesen. Er ist dreifacher Familienvater. Er ist Stadtrat und Kreisrat bei sich zu Hause im Alb-Donau-Kreis. Er hat die Fraktion jetzt schon einige Jahre geführt. Er ist seit 9 Jahren im Landtag. Ich glaube, der bringt alles mit. Und das mit der jugendlichen Ausstrahlung wird jedes Jahr anders. Das heißt, er wird bald 40 und deswegen, ich glaube, dass er das Zeug hat, um auch als junger Mann das Land Baden-Württemberg zu führen.
Und vielleicht ist es ja auch ein Vorteil, tatsächlich einem Land im Aufbruch, was sich nicht mehr nur auf den Meriten der Vergangenheit ausruhen kann, neuen Drive zu geben. Und ich erlaube mir mal die Bemerkung, Bayern zeigt ja, dass Alter nicht unbedingt gleich Reife ist. Ne? Also wenn ein MP über 40 ist.
Ja, der uns immer über soziale Medien sein Mittagessen zeigt, was ich gar nicht sehen will. Nein, ich finde es so wie Winfried Kretschmann mit 76 noch immer ein beachtlicher Regierungschef ist, kann auch ein Mann mit knapp 40 das Amt ausfüllen.
Was sagen Sie zu Cem Özdemir, seinem Gegner? Also der ist ja schon nominiert, da weiß man, der will es auch werden. Den kennen Sie ja wahrscheinlich auch ganz gut, oder?
Ich kenne ihn sehr gut, ja, und ich achte ihn auch. Der ist auch sehr erfahren, der ist clever. Er hat jetzt den Amtsbonus nicht mehr. Er hätte sicher den Amtsbonus gerne bis November gehabt, um dann mit dem Amt den Wahlkampf zu beginnen. Ich glaube, dass der Cem Özdemir auch für ein paar Prozent über dem Bundesdurchschnitt für die Grünen gut ist. Aber er ist längst nicht der Kult, der Winfried Kretschmann am Anfang auch nicht war und erst im Laufe der letzten Jahre geworden ist. Und deswegen, Özdemir kommt auf Platz 2 an und dann kann er vielleicht Minister werden, aber für das Amt des Regierungschefs reicht es nicht.
Wenn wir jetzt uns mal vornehmen, ins nächste Jahr zu blicken und ist jetzt mal wurscht, wer der MP wird, eine neue Landesregierung findet sich, was würden Sie den verantwortlichen Politikerinnen und Politikern dann in diesem Kabinett raten im Umgang mit uns, mit dem Handwerk? Ist das etwas, was Sie tatsächlich auch dann Nachfolgenden ins Stammbuch geben können? Oder Sie merken, ich nutze gerade diesen Moment, eine kostenlose Beratung von Ihnen zu bekommen als Experte.
Deutschland ist in Stagnation, Europa wächst kaum und Baden-Württemberg ist in Rezession, weil wir eben sehr stark exportabhängig sind. Das macht den Streit mit Trump noch besorgniserregender. Für das Handwerk würde ich erstens raten, Stärkung der beruflichen Schulen. Die beruflichen Schulen, die meistens von den Landen und Stadtkreisen getragen werden, sind mit der dualen Ausbildung die Grundlage für Qualität von Gesellen und Meistern. Egal, ob sie angestellt sind oder ob sie ein Unternehmen übernehmen oder ob sie gar eines gründen. Und sie sind leider in der Debatte meistens im Schatten. Gymnasien sind viel mehr im Mittelpunkt von Schulreformen, von Debatten in der Öffentlichkeit. Ich würde mir wünschen, dass man mal 5 Jahre das berufliche Schulwesen in den Mittelpunkt drückt. Das Land, bei der Gewinnung von Lehrerinnen und Lehrern, bei deren Weiterbildung, im engen Dialog mit den Handwerkskammern und Innungen und mit den Trägern, den Landkreisen und Stadtkreisen. Also ich würde eine Periode der Berufsschulen ausrufen.
3 Ausrufezeichen mache ich dahinter. Ja, das wäre toll.
Dann wird das Thema Weiterbildung immer wichtiger. Wenn Sie mal anschauen, das Berufsbild eines Handwerkers heute, nehmen Sie mal Klima, Heizung, Sanitär oder das ganze Thema Elektrik, Elektronik, Kommunikationstechnik. Da ist das, was ein Handwerksmeister vor 30 Jahren gelernt hat, Geschichte. Mhm. Das heißt, die Weiterbildung, egal wo, egal ob bei gewerblichen Weiterbildungsträgern oder bei den Kammern oder bei gemeinnützigen Trägern, ganz egal wo, ist entscheidend. Der Handwerksmeister von heute oder auch die Meisterin muss bis 70 arbeiten. Nicht auf dem Dach, der Dachdecker das nicht, aber in der Firma oder im Gebäude. Und wenn man dann mal überlegt, dass er mit 18 beginnt oder nach dem Studium mit 24 beginnt, dann sind dies 50 Berufsjahre. Und in diesen 50 Berufsjahren wird es mehrere technische Revolutionen geben. Deswegen Weiterbildung. Baden-Württemberg muss das Land der Weiterbildung werden. Wir haben Fachkräftemangel. Also müssen wir die Menschen mitnehmen. Und das geht nur durch Gesundheit, durch Reha, durch Vorbeugung und eben durch Motivation in Form von beruflicher Weiterbildung.
Motivation ist ein schönes Stichwort, weil ich Sie vielleicht mal in eine Situation jetzt versuche zu bringen, einfach gedanklich mit jungen Handwerkerinnen und Handwerkern oder auch denen, die schon im Betrieb sind, die einen Betrieb haben und sich angesichts der Weltlage, der wirtschaftlichen Situation in Deutschland, der auch politisch-gesellschaftlichen Unsicherheiten so in so einer Grundfrustration befinden, die auch sagen, ich mache eigentlich viel zu wenig in meinem Handwerk, ich muss viel zu viel am Schreibtisch sitzen, die Bürokratielast ist riesig, eigentlich habe ich so gar keinen Bock mehr auf diesen Job, auf dieses Land. Ich höre das halt ganz häufig, so eine Grundfrustration, die auch die Schultern hängen lässt. Was geben wir denen als Motivation mit? Was würden Sie denen sagen, mach weiter, steh morgen früh wieder auf, glaub an die Zukunft?
Jetzt komme ich nicht mit dem alten Spruch, ora et labora, aber ist Arbeit auch Teil des Lebens und lebenssinnstiftend? Und B, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, unseren Lebensstand halten wollen, dann wird es nur durch Fleiß und durch Leistung gehen. Wir haben ja lange geglaubt, dass das Ganze ein Selbstläufer sei. Jetzt merken wir, dass wir einen gespaltenen Arbeitsmarkt bekommen werden. Die Industrie setzt Arbeitskräfte frei. Bosch baut massiv ab, ZF ist ein Restrukturierungsfall. Sindelfingen, Mercedes-Benz, da waren wir Dreischichtbetrieb, jetzt Einschichtbetrieb. Ja. Valeo, Magna, Conti, wie sie alle heißen. Und umgekehrt haben wir trotzdem Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel. Im Handwerk, in der Landwirtschaft, in Gesundheitsberufen, in Pflegeberufen. Wir müssen alle A, durch Weiterbildung, auch durch Umschulung, alles tun, dass wir wieder in Wachstum zurückkommen. Ansonsten wird unser Wohlstand nicht haltbar sein. Jetzt nehme ich mal das Handwerk und die Lohnnebenkosten. Bei Mercedes-Benz sind die Abgaben, also sind die Löhne vielleicht 15% der Kalkulation. Durch starke Automatisierung. Im Handwerk sind es 40%, 50%. In der Gastronomie genauso. Und wenn man dann sieht, dass die Lohnnebenkosten, die mal bei 40% stabil waren, jetzt auf 42, 43, bald 46 gehen, das ist eine ganz, ganz große Aufgabe. Das heißt, wir müssen mehr Arbeitsstunden hinbekommen, von mehr Menschen in der Woche und im Leben, um den Fachkräftemangel dadurch zu mindern und um durch gleichbleibende Lohnnebenkosten bei mehr Lohnsumme insgesamt, bei mehr Arbeitnehmern, das Ganze hinzubekommen. Ich glaube, dass der Handwerker und der Arbeitnehmer den Lohn, den er bekommt, braucht, um die Lebenshaltungskosten, Miete, Kleidung, Mobilität zu finanzieren. Aber die Gegenleistung, etwas mehr zu arbeiten, ist zumutbar. Und deswegen weg mit der 4-Tage-Woche, weg mit Homeoffice, sondern die 40-Stunden-Woche muss die Regel werden. Und nur dann wird der Wohlstand und der Standard, den wir gewohnt sind, für uns und unsere Kinder haltbar sein.
Also ich entnehme demjenigen, der da den Frust schiebt, sagen Sie, Mund abwischen, weitermachen. Wir haben in unserer Handwerkskampagne einen neuen Spruch, vielleicht würden Sie den auch unterschreiben. Mach dir nicht ins Hemd, sondern mach dich ans Werk.
Ja, voll und ganz. Wir haben ja auch Potenzial, wir haben auch Begabung. Gerade in Baden-Württemberg, was bei uns die Menschen machen, egal in welchem Beruf, egal ob studiert oder mit Gesellenbrief, hat ja Anerkennung. Die Qualität unserer Arbeit, die Leistung ist ja im Markt hoch anerkannt. Und deswegen, ich finde, gerade in Baden-Württemberg lohnt sich Leistung für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, aber auch für jeden Einzelnen.
Wenn wir zu einem persönlichen Ausklang kommen und Sie vielleicht auch nochmal in Ihren Erinnerungen kramen. Sie haben ja wirklich auf so vielen Bühnen gewirkt, in so vielen Verantwortlichkeiten, da auch Ihre Entscheidungen treffen müssen. Gibt es wahrscheinlich viele Momente, aber gibt es einen Moment, der Ihnen spontan einfällt, wo Sie sagen, der wird mir nie aus dem Gedächtnis fallen, an den erinnere ich mich auch besonders gerne zurück. Eine Begegnung, eine Entscheidung, die Sie getroffen haben, die sagen, die gehört wirklich zu meinen Top 10 im Leben.
2008 haben wir in Baden-Württemberg nach 35 Jahren, in denen jedes Jahr neue Schulden gemacht wurden, erstmals einen Haushalt ohne Schulden hinbekommen. Alle Aufgaben, alle Ausgaben durch Einnahmen finanziert. Da war ich ein bisschen stolz. Und dann würde ich sagen, diese Gasverhandlungen, Russland, Gazprom mit Ukraine, Naftogas, um einen Gaskrieg zu vermeiden, 2013 und 2014. Und wir haben es nach 2 Jahren geschafft. Ich war da mehrfach bei Putin, bei Novak, seinem Energieminister, bei Miller, dem Gazprom-Chef. Ich war mehrfach in Kiew. Wir haben auf neutralem Boden verhandelt. Das war dann meistens Berlin oder Wien.
Das war in der EU-Kommissarzeit, ne?
Das war der Zeit, dass ich EU-Kommissar für Energie gewesen war. Und wir hatten Erfolg. Und dann wurden die Speicher gefüllt und wurden die Rechnungen bezahlt. Das bleibt. Aber ich würde auch sagen, in Ihre Richtung, ich habe schon auch großartige Freisprechungsfeiern erlebt. Mit jungen Menschen, mit Zimmermeistern und mit tollen Gesprächen danach beim guten Bier.
Sehr gut. Also das Gesellige und das Zwischenmenschliche, das war Ihnen auch immer in der Verbindung mit der Beruflichkeit und der Fachlichkeit und Sachlichkeit wichtig. Das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der Sie hat Menschen gewinnen lassen. Zum Schluss, lieber Oettinger, haben wir hier bei Goldboden immer ein kleines Spiel, eine kleine Abschlusskategorie, das nennt sich Entweder-Oder, das erklärt sich fast selbst. Ich gebe Ihnen Stichworte, Sie entscheiden sich für eines der beiden und vielleicht mit einer ganz, ganz, ganz kurzen Erklärung, warum. Einverstanden?
Gerne, ja.
Legen wir los. Hamburg oder Stuttgart?
Beruflich Hamburg, sportlich und im Freundeskreis Stuttgart.
Das führt fast jetzt zum nächsten, wenn man da so richtig württembergische Symbole nimmt. VfB oder Mercedes? Ich weiß ehrlich nicht, was das für eine Oder-Frage ist, aber.
Ich fahre mit einem Mercedes ins Stadion zum VfB.
Okay, also da ist das Und dann drin. Kommissionsgebäude in Brüssel oder Villa Reitzenstein?
Über die Villa Reitzenstein nach Brüssel. Ich habe in der Reitzenstein viel gelernt, was ich in Brüssel anwenden konnte.
Sind Sie da eigentlich auch, also man muss sich das ja vorstellen, das ist ja fast ein kleines Schlösschen, auf jeden Fall ein sehr, sehr renommiertes Herrenhaus, auch wenn es von einer Dame, glaube ich, damals erbaut wurde. Sind Sie da auch mal ganz aufs Dach, auf diesen Turm, wo man dann diesen Ausblick auf die ganze Stadt hat, gestiegen? Ich habe kürzlich gesehen, dass Winfried Kretschmann ab und zu zum Denken und Atmen da hochgeht.
Der war lange etwas baufällig, der obere Bereich. Aber ich war oben und ich war in der Villa gerne. Ich bin da meistens in den Garten, wenn ich mal nachdenken wollte oder wenn ich einen Gesprächspartner hatte und ich wollte nicht im Verhandlungstisch sitzen, da sind wir auch bei schönem Wetter in den Garten und haben dort oftmals die besten Gedanken gehabt.
Ja, das ist auch Decision-Making by walking around, ne? Das ist ein gutes Instrument. Und jetzt zum Schluss noch was Lokulisches. Linsen mit Spätzle oder belgische Pommes?
Spätzle ja, Pommes ja, Linsen nein.
Ah, okay, gut. Aber muss man auch nicht unbedingt, ne? Auch wenn man Württemberger ist, oder?
Ich mag keine Linsen und keinen Rosenkohl.
Okay, ja, dann wissen wir das für künftige Begegnungen auch, was wir Ihnen dann auf jeden Fall nicht auftischen werden. Das Menü, was wir heute hier miteinander gemacht haben, war ein sehr, sehr spannendes. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie die Zeit hatten für den Goldboden, fürs Handwerk BW, uns ein bisschen nochmal in die Vergangenheit, in die Gegenwart, auch in die Zukunft blicken ließen. Und ich kann jeden Mandanten verstehen, der Sie auch zu sich holt, um zu sagen, lasst uns mal gemeinsam nachdenken. Ein hochspannender Sparringspartner. Also es war uns eine Ehre. Vielen lieben Dank, Günther Oettinger.
Sehr gerne. Ich wünsche Goldboden viel Erfolg.
Dankeschön. Und das ist eine gute Überleitung zu meinem finalen Dankeschön ans Team. Sabrina Kreuzer hat diese Sendung heute begleitet und wir finden natürlich auch alle weiteren Folgen weiterhin bei uns auf der Website auf handwerk-bwe.de. Wir werden in den Shownotes natürlich noch ein paar Informationen auch zu Günther Oettinger platzieren und wir werden über die sozialen Medien in den nächsten Wochen kundtun, welche nächsten Gäste wir hier begrüßen werden. Also folgt uns auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer. Ich bedanke mich ganz herzlich auch fürs Zuhören. Mein Name ist Peter Haas. Das war's.
Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.